I'm more now than I was. More than just an ordinary human.
There's no such thing as an ordinary human.
Why is it so important to be yourself?
Because if you're like everyone else, then you're not you. You're not even like human.
Komfort Nummer 318. Plavan.
Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 318. Komfort, den ich am heutigen überwiegend grauen und ein bisschen nieseligen zwischendurch Freitag, dem 4. Mai 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:46.
Der will ja viel lieber 11:47 sagen, aber ja, ist heute jetzt aber noch nicht, nämlich eben gerade erst geworden. Das Intro nebenbei ist aus einer Doctor Who Folge 3.06 und einem PS22 Video, wo mir in den letzten Wochen da auch mal ein Text über den Weg lief, der Eindruck hinterlassen hat, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache da mal eine Botschaft, die ich mal ganz undezent in Podcast-Form unterbringe. Ahem. Ja, also wenn ihr den Gummihammer auf dem Kopf nicht verstanden habt, dann weiß ich auch nicht. Aber ansonsten gibt es hier wieder das Übliche, die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Space-Meldungen und immer noch nicht startender Chicken. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte, in der sich wie schon in vielen anderen Teil 2 Folgen wieder mal Regierung und Wirtschaft angefunden haben. 13 Grad, Broken Cloud Sieger. Naja, cool Greetings. Die 13 Grad, geht weg. Die 13 Grad, die Windchillen wie 13, Comfort Level wie 12 und der Wind macht irgendwas zwischen 13 und was waren es, 20? KMH aus, fragt mich mal. Southwest steht da. So. Dann hätten wir da mal völlig überraschend wieder die Regierung. Geht los mit der Minderung, weil nämlich die baden-württembergische CDU auf Nachbesserungen am Mindestlohnmodell der Union pocht. Zum Beispiel ergebe eine Lohnuntergrenze für ausländische Saisonarbeiter in der Landwirtschaft wie Erdbeerpflücker oder Spargelstecher keinen Sinn, sagte CDU-Fraktionschef Peter Hoog der dpa. Da es sowieso nur wenige deutsche Erntehelfer gebe, drohe hier kein Verdrängungswettbewerb. Zudem seien Löhne für Saisonarbeiter in der Landwirtschaft in der jüngsten Zeit gestiegen. Oder anders ausgedrückt, ja, wir zahlen denen nicht mehr 10 Cent pro Tag, sondern wir zahlen denen jetzt 11 Cent pro Tag. Das hat denen zu reichen. Ja, ich meine, das irgendwie ist eventuell unter Umständen vielleicht möglicherweise eine gute Idee sein könnte, so viel zu zahlen, dass da auch Arbeitslose aus nicht dem Ausland arbeiten wollen könnten. Auf die Idee kommt die christlich zensierende Union nicht. Ja, aber hey, die kommen auf einige Ideen nicht. Und den Mindestlohn da, der Pseudo-Mindestlohn, den sie vorschlagen, ich sag mal so, das riecht immer noch nach, wollen sie gar nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, muss an mir liegen. Schwupps. Dann auch am Freitag gab es den Eures-Tag, weil nämlich der Bundestag eine Stärkung seiner Rechte bei der Euro-Rettung beschlossen hat. Das Parlament bildete einen Gesetzentwurf von Union, FDP, SPD und Grünen. Dann muss sich das gesamte Plenum entscheiden, auch heilige, bla bla bla, EFSF. Oder anders ausgedrückt, ja, der Bundestag hat das BFFG-Urteil zur Kenntnis genommen und ein Gesetz, was genau das BFFG-Urteil umsetzt, auch tatsächlich beschlossen. Oh mein Gott. Wo kämen wir denn auch hin, wenn BFFG-Urteile tatsächlich gelten würden? Ja, also, ja. Supi. Wie lange haben sie jetzt gebraucht? Ja, es hat auch ein bisschen Zeit gebraucht dafür, dass das eigentlich alles völlig fertig im BFFG-Urteil schon rumstand. Und das, was sie da umsetzen, ziemlich genau eine völlig fertig Umsetzung von dem völlig fertig Urteil ist. Ja, aber hey. 10 Uhr. So, am Samstag gab es hier dann die Alters-RVitik, weil nämlich die deutsche Rentenversicherung den Gesetzentwurf von Asozialministerin Zensursula von den Leyen für eine Zuschussrente zur Vermeidung von Altersarmut scharf kritisiert hat. Die Regelungen seien in ihrer Zielsetzung unklar, in ihren Auswirkungen nicht zielgenau und hinsichtlich der Finanzierung nicht systemgerecht, heißt es in einer Stellungnahme der Behörde, die der Rheinischen Post vorliegt. Mit der Zuschussrente sollen die Altersbezüge von Geringverdienern, die viele Jahre gearbeitet haben, auf maximal 850 Euro aufgestockt werden. Wobei die spannende Frage, ob man von 850 Euro menschenwürdig überleben kann, da durchaus auch im Raum rumsteht. Aber nachdem Zensursula ja behauptet, man könne auch von 300, wie viel sind es doch gleich jetzt bei Hartz IV, großartig leben. Na, also ich meine, ganz davon abgesehen, dass sie den Beweis schuldig bleibt, aber ja. So, auch am Samstag habe ich mir hier den Cybrüll-Vorder reingeklebt, weil Bundesterrorminister Hans-Peter Brüllrich die Unternehmen zu einer engeren Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden bei der Abwehr von Hackerattacken aufgefordert hat. Jedes Unternehmen müsse sicherstellen, dass es eine Kommunikation in der Branche und mit dem Staat gebe, sagte er der Wirtschaftswoche. Warum? Welches Interesse sollte ich als Unternehmen haben, mit dem Staat in irgendeiner Form von Kommunikation zu treten? Also was kann der Staat Großartiges tun, was Unternehmen nicht mindestens genauso gut können an der Stelle? Na, Sicherheitslücken einbauen, damit das Bundeskriminelle Amt noch mehr Daten abschnorcheln kann? Welches Interesse sollte ich daran haben? Na, also Brüllrich stellt sich hin und verlangt. Dazu fällt mir nur ein, geh weg. Schnell. Na, da hat er dann Hilfe, das Ding aus irgendeiner anderen Quelle, weil der ja nicht die DPA-Meldung nimmt und meinte so, ja, kein Wunder, dass kein Unternehmen, mit dem man zusammenarbeiten will. Fifo, unser jetzt allerliebster Pony-Liebhaber, der ja seinen Pony-Avatar schon wieder los ist. Aber ja. Während die Versicherungswirtschaft gut mit dem Cyberabwehrzentrum beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik kooperiere, hätten andere Branchen kaum reagiert. Friedrich kündigte Gespräche mit Vertretern aus der Wasserenergie- und Verkehrsbranche an. Na, also ich meine, das Zentrum, was da das Cyber abwehrt, was ja bei mir irgendwie die Frage aufwirft, was soll da tun? Da gibt es da Leute, die sitzen da auf ihren fetten Ärschen. Ja, und weiter? Was helfen die? Na, also solange Friedrich nicht irgendwie den, wie heißt es in Bullshit so schön, Unique Selling Point vermitteln kann. Also was kann diese Behörde, was die Unternehmen nicht irgendwo anders besser, schneller, günstiger kriegen? Na, am Ende nimmt sich die Behörde nämlich noch Rechte raus, die es gar nicht hat. Nein, wir schalten jetzt eure Systeme alle ab. Klack. Ja, schön. Na, also vielleicht sollte er sich mal Gedanken drüber machen, dass ihm den Unternehmen erstmal klar sein muss, was denn diese Behörde Tolles bringt. Aber hey, brüllig. Ja, und übrigens, dass das Cyberabwehr-Dingsbums da zu Deutschland gehört, ist eine Tatsache, die sich aus der Historie auch nicht ableiten lässt. Huch. So, dann gibt's den Kiephorich. Weil Bundesterrorminister Hans-Peter Brüllrich auf der Einhaltung europäischer Vorgaben bei einer deutschen Regelung zur Vorratsdatenspeicherung nämlich besteht. Er könne nicht sehenden Auges europäisches Recht verletzen, sagte er in der Wirtschaftswoche. Er kann aber sehenden Auges das Grundgesetz verletzen. Ein BFFG-Urteil, was ziemlich eindeutig war, na, weil seine Vorschläge sogar noch das BFFG-Urteil gebrochen haben. Das heißt, die nächste Klage vorm BFFG ist absehbar, wenn sein Gesetzentwurf umgesetzt wird. Und die Reaktion vom BFFG ist auch einigermaßen vorhersagbar, weil dass sein Gesetz stehen bleibt, ist eher unwahrscheinlich. Na, aber hey, Europa ist es so viel wichtiger. Scheiß doch auf das Grundgesetz. Ja, Bayern hat das Grundgesetz damals nicht ratifiziert. Anders als alle anderen Bundesländer in der BRD. Jetzt kann man sich noch drum kloppen, ob die Ostbundesländer das Grundgesetz jemals ratifiziert haben. Aber, ne? Mit Blick auf die Speicherfristen. Bei besonders schweren Verbrechen wie Kinderpornografie solle auf IP-Adressen zugegriffen werden. Was bei mir so spontan die erste Frage aufbrachte, was ist ein besonders schweres Verbrechen wie Kinderpornografie? Besitz von ist meines Wissens kein besonders schweres Verbrechen. Herstellung von ist Kindesmissbrauch.
Also, wo ist das besonders schwere Verbrechen Kinderpornografie? Was meint der Kerl? Ne, ist hier nur als indirektes Zitat drin, von daher weiß ich nicht, ob er das so formuliert hat, aber ne, also Besitz von ist kein besonders schweres Verbrechen. Besitz von ist schlimm, ist aber kein Missbrauch. Herstellung von ist Missbrauch, ne, weil wenn in dem Emdener Fall da bereits Fotos machen von unbekleidetem Kind als Kindesmissbrauch gilt, dann ist also Herstellung von kinderpornografischem Material bereits Missbrauch. So, von daher, was ist das besonders schwere Verbrechen Kinderpornografie? Mal davon abgesehen, wieso kommt er mit dieser dämlichen Keule schon wieder an? Kann der Kerl nicht mal einmal seine Fresse halten? Na, er will eine Vorratsdatenspeicherung. Ja, da gibt es ein Urteil vom BFFG. Solange er sich nicht an das Urteil vom BFFG halten will, kann er sich seinen Gesetzentwurf dahin stecken, wo er seine sonstigen Aussagen herbekommt. Keine Ahnung, wo er die herbekommt, aber da kann er das Gesetz da hinstecken. Genau. Ich solle auf IP-Adressen zugegriffen werden. Ja, auf IP-Adressen könnt ihr zugreifen, wie ihr lustig seid. Ja, gibt es da noch aus USA gerade einen Richter, der verkündet hat, übrigens aus der IP-Adresse kriegt man längst nicht raus, wer denn da nun eigentlich hinter dem Rechner gesessen hatte, der zu dem Zeitpunkt mit der IP-Adresse irgendwas gemacht hat. Aber nur, das ist ja aus USA, nicht aus Deutschland, das merken wir ja noch nicht. Dazu reiche eine Frist von ein paar Tagen nicht, weil wir sind nämlich zu dämlich. Wenn wir dann eine Anzeige bekommen, uns tatsächlich in Bewegung zu setzen, die muss dann erstmal auf den großen Stapel da hinten. Und bei dem brauchen wir mindestens 3 Jahre, bis wir anfangen, ihn abzuarbeiten. Und dann wundern wir uns alle, dass wir nichts schaffen. Ja, ach. Übrigens, Herr Brüllrich, die Statistiken, aus denen hervorgeht, dass während die verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung in Kraft war, irgendetwas besser gewesen wäre, die sind sie immer noch schuldig geblieben. Und ja, es war eine verfassungswidrige, verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung in Kraft. Na, die ist verfassungswidrig gewesen, hat so ein unwesentliches Gericht in Karlsruhe geurteilt. Jetzt zeigen Sie doch mal aus den damals gewesenen Daten. Wo ist denn die Aufklärungsrate so viel besser gewesen? Ja, ach, Aufklärungsrate darf man ja nicht vergleichen, weil das ist ja nur Anfangsverdacht. Ja, dann zeigen Sie mal irgendeine Statistik, aus der hervorgeht, dass es überhaupt irgendwas geholfen hat. Na, einfach nur die Ermittler zu fragen, wäre es eventuell vielleicht ganz nett, wenn ihr die Daten hättet? Ja, kann schon sein. Ja, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung. Reicht nicht. Dann so äußerst unkorrekte Formulierungen, impräzise Formulierungen wie schwere Verbrechen wie Kinderpornografie. Also ich meine, da geht mir der Hut hoch. Ja? Nur für den Fall, dass es nicht offensichtlich ist, was mir hier gerade passiert. Mir geht der Hut hoch. Peng. Gab es am Samstag. Auch am Samstag gab es dann WARTDS, weil nämlich die Freien Demokraten im Streit mit der Europäischen Kommission über die Vorratsdatenspeicherung für mehr Geduld bei der nationalen Gesetzgebung plädieren. Generalsekretär Döring sagte der Passauer Neuen Presse, nach seinen Informationen lägen Eckpunkte für eine neue EU-Richtlinie in Brüssel bereits in der Schublade. Daher sei es unsinnig, überhaupt irgendwas jetzt schon umzusetzen, da hat er nicht ganz Unrecht. Na, weil wenn Brüllrich sich hinstellt und sagt, wir müssen jetzt aber schnell noch die letzte Regelung umsetzen, jeder aber weiß, erstens, die EU-Kommission ist jetzt in der Pflicht, schon längst eine Änderung vorgelegt zu haben, eine Evaluierung. Nachdem ungefähr niemand Zahlen vorlegen konnte, dass die Vorratsdatenspeicherung irgendwas Positives gebracht hätte, könnte man vermuten, dass nach der Evaluierung man auf den Trichter kommt, dass die Vorratsdatenspeicherung mehr kostet, als sie bringt. Mal ganz davon abgesehen, dass ja irgendwie die Wirtschaft auch schon verkündet hat, hier da die, was waren es, 33, Millionen, die da als Strafe drohen, wenn wir die Vorratsdatenspeicherung umsetzen würden, würde es mehr kosten. Na, oder anders ausgedrückt, man kann es auch noch unter Wirtschaftsförderung verbuchen. Na, und dann stelle ich mich einfach mal breit grinsend hin und sage, ja, also die 50 Cent, die das im Jahr von mir kostet, bin ich durchaus bereit zu zahlen. Ja, das sind mir meine Bürgerrechte hier noch gerade mal so wert. Ja, aber hey. Plus Döring weist da völlig zu Recht drauf hin, die EU-Kommission hat doch da eigentlich schon längst. Es ist deren Pflicht, sie hätten schon längst was vorgelegt haben müssen. Na, ich meine, okay, das mit Fristen, da der Friedrich sicher nicht so hat. Na, siehe, wann hat er doch gleich das Bundeswahlgesetz, was zum 30.06. letztes Jahr fällig war laut BFFG? Wann ist das im Bundestag gelandet? Was nach dem 30.06. ist? Gab es irgendwie einen guten Grund, warum das aufgehalten wurde? Nee, er wollte nach Terrorgesetzen brüllen, deswegen war das alles so viel wichtiger. Na, also bitte, Herr Brüllrich, gehen Sie sterben, schnell. So, dann gibt's Zenverbula. Die Bundesarbeitsministerin von der Leyen hat die Gewerkschaften aufgefordert, ihr Konzept für einen Mindestlohn mitzutragen. Weil wo kämen wir auch hin, wenn wir einen Mindestlohn, wie die Gewerkschaften ihn fordern, haben wollten? Der dann nämlich eine ziemlich feste Größe hat, nämlich, was war das irgendwie, Ansage 8,50 Euro pro Stunde? Nee, das geht ja nicht. Nee, also gar nicht, auf überhaupt gar keinen Fall. Schon gar nicht, dass wir das irgendwie festschreiben, dass das absolute Minimum ist. Alle Tarifverträge, die da drunter sind, schlicht und ergreifend dem Mindestlohn nicht entsprechen und damit ihre Gültigkeit, was das angeht, verlieren. Nein, ach, pff, da wo ein Tarifvertrag existiert, wo drinne steht, 11 Euro pro Tag reicht, das hat zu gelten. Ich meine, kann auch irgendwie dem letzten Vollidioten auffallen, dass so ein Konzept von Pseudo-Mindestlohn mit einem Mindestlohn ungefähr gar nichts zu tun hat. Weil gilt nur da, wo es nicht ohnehin schon Tarifverträge gibt, hilft da nicht. Aber hey. Also Zensorsola fordert die Gewerkschaften auf, jetzt mach doch mal mit. Die Gewerkschaften tun ausnahmsweise mal was Sinnvolles, sie nicken nicht. Ist ja auch mal selten. So, am Dienstag habe ich mir hier Beartz reingeklebt, weil mich der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit weise eine Rücknahme der unter Bundeskanzler Schröder beschlossenen Arbeitsmarktreformen ablehnt. Sie hätten eindeutig Nutzen gebracht. Wem? Seiner Behörde? Weil den Leuten, die da gegängelt werden, tendenziell eher nicht. No? Aber hey. Sagte weise der Zeitung Blöd am Sonntag. Die gelungenen Reformen aus den vergangenen Jahren sollten angepasst und verbessert, aber keinesfalls zurückgedreht werden. Weil sie sind ja alternativlos gewesen. Na, da hat Schröder sich und dem gesamten Volk keinen Gefallen getan mit. Und übrigens, wenn sich die Spezialdemokraten nochmal hinstellen und sagen, das geht ja nicht, dass die Herdprämie nicht an Hartz IV ausgezahlt wird, dürfen sie sich immer noch selber den Balken aus ihrem Gesichtsfeld entfernen, weil, wer hat das Hartz-IV-Gesetz damals beschlossen, in dem drinnen steht, dass alles angerechnet wird, was an zusätzlichen Einnahmen reintrudelt? Ja, hatte ich letzte Woche. Brauche ich nicht nochmal wiederholen. Ich weise nur nochmal drauf hin. Zugleich forderte der Behördenchef mehr Wertschätzung und Respekt für einfache Tätigkeiten. Ja, vor allen Dingen Respekt für Tätigkeiten, von denen man nicht leben kann. Wo man dann neben dem Arbeiten auch noch gegängelt wird. Weil es kann doch nicht sein, dass sie einen Job haben und trotzdem davon nicht leben können. Da sind sie jetzt aber selber schuld. Ah, bitter. Putzig. So, auch am Dienstag habe ich mir hier die OP-Grenzung reingeklebt. Weil nämlich Gesundheitsminister Scheck-Bar die steigende Zahl von Operationen in Krankenhäusern kritisiert hat. Und sie begrenzen will, Deutschland gelte als Weltmeister bei den Endoprothesen für Knie und Hüfte. Krankenkassen und Experten bezweifelten, ob die Fallzahlsteigerungen notwendig seien. Sagte Scheck-Bar der Rheinischen Post. Solche Steigerungen belasten Mitarbeiter und Patienten. Die Regierung prüfe, wie man die steigenden Fallzahlen reduzieren könne. Hintergrund sind die hohen Ausgaben für die Gesundheit. Sie waren 2010 auf einen Rekordstand gestiegen. Zwei Dinge, die mir sofort aufgefallen sind. Erstens, bis vor kurzem haben wir noch in der Presse die Meldung überall rumgetragen bekommen, wie viele Milliarden plus doch gleich in den Krankenkassen rumlägen. Und dass sie doch die Beiträge senken müssten. Und Auszahlungen und bla bla. Jetzt haben wir hier eine Meldung, nee, also ne, die machen viel zu viele OPs. Moment. Also erstens, wir haben doch hier einen Rekordplus. Na, passt irgendwie nicht. Es gibt irgendwie so ein ganz komisches Bild. Wir haben auf der einen Seite dieses Jahr ein großartiges Rekordplus. Letztes Jahr hatten wir ein Rekordminus. Also das ist jetzt der Punkt, wo man mal anfangen kann, darüber nachzudenken, ob das Rekordplus dieses Jahr vielleicht eventuell eine Ausnahme sein könnte. Aber hey. Zu den, ach so, unnötigen OPs. Wie viele sind's denn? Also ich hätte jetzt noch keine unnötige OP gehabt. Zumindest keine, von der ich mitgekriegt hätte, dass sie ach so unnötig gewesen wäre. Gut, ich meine, über die Sinnhaftigkeit von der Dezember-OP kann man sich streiten. Von mir aus hätte ich auf die verzichten können. Aber, ne? Also, vor allen Dingen, wie will ich denn verhindern, dass da eine OP stattfindet, die irgendjemand für unsinnig hält? Nein, sie werden nicht operiert. Ja, das tut uns leid, dass ihnen alles wehtut, aber sie kriegen halt jetzt kein neues Dingsgelenk. Oder was, oder wie? Na, also, So, am Mittwoch gab es dann die F dagegen P, weil die Freien Demokraten dem Unionsmodell für eine Lohnuntergrenze in tariflosen Bereichen erneut eine Absage erteilt haben. Die Wirtschaft in Deutschland floriere und die Lage am Arbeitsmarkt sei ausgesprochen gut, sagte FDP-Generalsekretär Döring der Süddeutschen Zeitung. Daher brauche es keinen Mindestlohn, der das Wachstum bremse. Was Döring an der Stelle völlig ignoriert, ist die Tatsache, dass bei den ach so vielen tollen neuen Jobs die Frage mir immer noch völlig unbeantwortet im Raum rumsteht. Nämlich, wie viele Leute können von den ach so tollen neuen Jobs eigentlich leben? Wetten, dass die Zahl nicht 100% entsprechen wird? Wetten, dass es Leute gibt, die jetzt ach so tolle neue Jobs kriegen, die trotzdem immer noch zum Amt gehen müssen, aufstocken müssen, weil sie von dem Geld ein bisschen da nicht leben können? Na, wo eine Lohnuntergrenze unter Umständen helfen könnte, wenn man sie denn ernst meinen würde, was ich, wie gesagt, der CDU abspreche. Bin mir ziemlich sicher, dass die das mit dem Mindestlohn nicht meinen. Beziehungsweise das Konzept, was sie da in den Raum stellen, das ist ja so ein tut so, als wäre es ein Mindestlohn, aber wenn man mal genauer hinguckt, stellt man fest, dass da einiges ist, aber kein Mindestlohn. Zumindest keiner, der auch nur ansatzweise ernst gemeint wäre. Aber ja. So, auch am Mittwoch gab es dann die Kabinanz, weil die Finanzaufsicht in Deutschland gestärkt wird. Das Kabinett billigte einen Gesetzentwurf von Finanzminister Wolfgang Schäuble, verlautete aus Regierungskreisen. Der Entwurf sieht die Einrichtung eines Ausschusses für Finanzstabilität vor. Das Gremium soll Fehlentwicklungen auf dem Markt schneller erkennen und entsprechende Empfehlungen geben. Die Kreditwirtschaft kritisierte zuletzt Pläne Schäubles im Zuge der Reform, den Verwaltungsrat der obersten Finanzaufsichtsbehörde BaFin künftig ohne Vertreter der Bankenverbände zu besetzen. Blablub, was da jetzt irgendwie konkret besser werden soll, ist mir noch überhaupt nicht klar, aber hey. Na, plus, das hatte ich hier nicht drin, weil es mir auch echt zu lächerlich war. Aber ja, Röslers, die Tankstellen haben gefälligst sofort zu berichten, wenn sie irgendwelche Preisänderungen machen. Gesetzentwurf ist auch durchs Kabinett gesiegelt, wo allerdings die Kommentatoren auch der üblichen Medien sich schon einig sind, dass das ungefähr gar nichts helfen wird. Vor allen Dingen, weil die Zahlen nicht öffentlich werden. Na, weil sonst könnte man ja vielleicht auf einer öffentlichen Liste von allen aktuell gültigen Preisen rausfinden, zu welcher Tankstelle man fahren könnte und günstig tanken. Na, dann könnte man nämlich den Druck vom Markt glatt mal direkt vor Ort ausüben. Ja, aber das geht ja nicht. Der Markt, der regelt es ja doch nicht. Das ist ausgerechnet die Liberalen, eine Regulierung über den Markt rüberstülpen. Ja. So, das war am Mittwoch. Auch am Mittwoch habe ich mir hier Energagen reingeklebt, weil Bundeskanzlerin Merkel sich zufrieden mit der Geschwindigkeit der Energiewende in Deutschland gezeigt hat. Offene Fragen gäbe es aber beispielsweise beim geplanten Ausbau der Windenergie, sagte die Kanzlerin der Zeitung Die Welt. Das Risiko solcher Projekte müsse beherrschbar sein. Die Anbindung ans Festland sei eine Herausforderung. Der Vorsitzende der Gewerkschaft IGBCE, Vassiliadis, sagte in Deutschlandfunk, für eine dauerhaft stabile und bezahlbare Energieversorgung müssten langfristig sichere Rahmenbedingungen für Kraftwerksbetreiber geschaffen werden. Bla 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 bla. Bla. Merkel stellt sich hin und sagt, ist doch alles großartig. Ich gucke mir das an und sage, war da was mit irgendwie Solarenergiepreisen? Habt ihr da nicht gerade kürzlich hart eine Axt dran gelegt und gesagt, nee, jetzt gibt's aber noch weniger Geld? Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das gleiche mit Windenergie demnächst auch nochmal praktiziert, ist zumindest größer als null. Oder anders ausgedrückt, nein, da ist gar nicht sicher. Plus, es drängt sich mir der Eindruck auf, dass Merkel kein Interesse daran hat, dass erneuerbare Energien tatsächlich florieren. Aber hey. So, dann gibt es Plavan. Ja, habe ich hier in den Titel reingeklebt. Ist das ein Niederschlag? Das ist tatsächlich ein Niederschlag. Die Norweger hatten recht. Ich weiß zwar nicht, wo der Niederschlag herkommt, aber sind sie welche da? Da ist ein anonymes Weblog im Internet aufgetaucht, wo sich eine anonyme Person mit der Dissertation unserer Bundesforschungsministerin befasst hat, die im Jahre 1980 ist das, glaube ich, irgendwas dissertiert hat. Und die Behauptungen von dem anonymen Menschen da sind, da ist ein bisschen viel aus ein bisschen vielen Quellen zusammengeklaut. Da haben sich dann auch, hat sich dann auch irgendwie der Macher vom Vroni-Plug zu Wort gemeldet und gesagt, ja, das Ding hatten sie auch mal im Griff, aber für die war das so Kategorie grenzwertig. Gerade nicht so viel, dass man da sagen kann, ja, das ist ja wie Gott ein Plug. Aber das Putzigste ist dann die Reaktion von Frau Plavan, Schawan, die sich dann nämlich hingestellt hat und gesagt hat, ja, also wenn der Mensch da mal nicht anonym wäre, sondern sich jetzt bitte mal persönlich bei ihr vor Ort melden würde, dann würde sie mir erst die Fresse polieren und dann dem danach völlig geheim erklären, warum das denn alles so in Ordnung ist. Da holt sie nämlich so ein Blitzdingsgerät raus und dann blitzdingst sie den. Und hinterher weiß der von nichts. Na, also warum sie jetzt irgendwie der Meinung ist, also diese Vorwürfe, die dürften aber nicht anonym getätigt werden, habe ich keine gute Erklärung gesehen. Na, ich meine, man kann irgendwie auf den Trichter kommen, wenn sie doch nichts zu verbergen hat. Ne? Da hat sie doch auch nichts zu befürchten, ist doch irgendwie die zentrale Linie ihrer Regierungschefin.
Na, also bitte. Kann sie doch beweisen, dass das alles großartig ist. Die Ministerin forderte laut dpa den oder die Autorin des Blogs am Mittwoch in Berlin auf, ihre Anonymität aufzugeben. Sie sei jederzeit bereit, darüber zu sprechen, welche Quellen sie in welcher Weise verwendet habe. Das soll sie heute öffentlich machen. Da braucht sie gar nicht die Anonymität von irgendwem aufgehoben bekommen. Na, das ist so ähnlich wie bei Guttenplack. Na, weil wenn sich dann Leute erstmal persönlich identifizierbar machen, dann ist ja wohl völlig klar, was dann kommt. Dann wird da nämlich irgendwer, im Zweifelsfall jenes Papiererzeugnis mit den besonders großen Buchstaben, so lange im Dreck wühlen, bis sie irgendwas finden. Und irgendwas finden die immer. Na, also, ja. So, auch am Mittwoch gab es dann noch den Werberle, weil der Brüderle hat irgendwie mit Steuergeldern Hochglanzwerbebriefchen verschickt. Aufgefallen ist es deswegen, weil die in NRW justamente zu einem recht gut passenden Zeitpunkt zum dortigen Qualkrampf aufgetreten sind. So eine Koinzidenz aber auch. Aber Brüderle hat dann gesagt, nee, ach, das hat er ja bundesweit verschickt. Wobei irgendwas Werbiges von Schwafale hatte ich auch mal im Briefkasten. Das habe ich allerdings ungelesen im nächsten Eimer des Mülls untergebracht. Weil mein Interesse daran, mich mit irgendwelchen Blubbersprüchen von Brüderle beschwallen zu lassen, ist ungefähr gar nicht vorhanden. Ja, plus die FDP findet, das wäre irgendwie keine Werbung, denn Parteienwerbung auf Kosten des Steuerzahlers wäre ja justiziabel. Meint FIFA, aber es ist auch so Stoff für Comedy, wenn jemand Werbung für das Senken der Staatsausgaben damit finanziert, dass er erstmal mehr Staatsausgaben tätigt. Die FDP halt, die schaffen auch Unterhaltungswert, wenn sie unter 3% sind. Meint der Pony-Fan. Ponyfe. So, da gibt's die ESM-Gelung, weil ne, wir haben ja nicht nur EFSF, sondern demnächst dann auch den ESM. Da ist dann den Regierungsparteien aufgefallen, dass man da ja auch eine Regelung für bräuchte. Und dieses Mal ist den Regierungsparteien gleich aufgefallen, es gibt da ja schon so ein Urteil von einem unwesentlichen Gericht aus Karlsruhe. Da könnte man sich ja mal dran orientieren. Oder anders ausgedrückt, es sieht danach aus, dass sie beim ESM die gleichen Regelungen wie beim EFSF machen. So von wegen, ja, das Plenum entscheidet alles, bis auf die seltenen Ausnahmefällen, wo es tatsächlich ein Geheimgremium geben darf, was da irgendwie Pipifax entscheidet. Ja, ach, geht doch. Warum macht er nicht gleich verfassungskonforme Gesetze? Na, ihr könnt's doch, wenn ihr euch anstrengt. So, Neues aus der Wirtschaft. Fiskalternativ los. Bundeskanzlerin Merkel beharrt nämlich darauf, dass der europäische Fiskalpakt nicht mehr geändert wird. In einem Interview mit der WAZ Mediengruppe wies sie darauf hin, dass das Abkommen von 25 der 27 EU-Regierungschefs unterzeichnet worden sei. Ja, und danach sind einige von den Regierungschefs, die das Ding unterzeichnet haben, mehr oder weniger sanft aus der Regierung expediert worden vom Volk. Ja, könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass da irgendwie ein Zusammenhang bestehen könnte. Dass es eventuell unter Umständen ungefähr niemanden will. Niemanden gibt, der diesen Fiskalfakt-Scheiß haben will, außer ihr. Und Sarkozy, aber es sieht ja auch nicht danach aus, als würde Sarkozy nach diesem Wochenende noch Präsidiödel von Frankreich sein. Ja, von daher, ja. Ist überhaupt dieses Wochenende? Ja doch, müsste dieses Wochenende sein. Na, also, ja, sie stellt sich da hin und sagt, das ist aber alternativlos. Ich grinse mir dann ein und sage, da scheinen aber diverse Länder anderer Meinung zu sein. So, dann gibt's den Rös-Warn, weil Bundeswirtschaftsminister Philipp Rücktritt Rösler vor einem Aufweichen des Fiskalpakts gewarnt hat. In einem Interview der Welt am Sonntag ermahnte er die Regierungen der Europäischen Union, am Sparkurs festzuhalten, koste es, was es wolle, und die Reformen konsequent umzusetzen, koste es, was es wolle, so schmerzhaft sie für die Menschen auch unbestritten sind. Die leichte Beruhigung auf den Märkten sei das Ergebnis der Verständigung auf den Fiskalpakt. Man kann vielleicht auch auf die Idee kommen, dass, wenn die Rezession auch in Deutschland zuschlägt, es in der gesamten EU niemanden mehr gibt, der irgendwas Positives davon hat, außer den Banken. Und warum zum Fick wir eigentlich unsere Gesundheit aufgeben sollen, nur für die Banken? Das könnte der Herr Rücktritt Rösler vielleicht bei Gelegenheit nochmal erklären. Apropos, er hat noch einen Rücktritt frei, ne? Weil seine Gesundheitsreform ist ja nie umgesetzt worden. Hat er doch vorher verkündet, wenn die nicht umgesetzt wird, dann will ihn niemand. Na, also zack, zack. So, am Sonntag gab es dann das Schäuble-Pakt. Weil nämlich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble fest damit rechnet, dass der Fiskalpakt trotz aller Widerstände plangemäß umgesetzt wird. Der Vertrag, der den EU-Staaten strenge Haushaltsdisziplin auferlegt, schaffe Vertrauen in die langfristige Stabilität des Systems, sagte Schäuble der Welt am Sonntag. Unterstützung bekommt die Bundesregierung von Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker, der heftig danach riecht, dass er irgendwie auch nur den Banken zuarbeitet. Aber ja. Na, also, ey, ja, das ist ja völlig alternativlos. Ey, ist Schäuble schon mal aufgefallen, dass es im Moment nicht mal mehr die Mehrheit für die Grundgesetzänderung gibt? Gut, man kann sich drum kloppen, ob jetzt nochmal eine Grundgesetzänderung nötig ist, weil wir haben ja hier schon die Schuldenbremse im Grundgesetz. Aber sollte eine grundgesetzändernde Mehrheit nötig werden? Nur bisher sieht es nicht danach aus, dass sie die haben für diese Scheiße. Okay. Dann gibt's Spar.de, der Bundesverband der deutschen Industrie, hatte die Einheit Europas beschworen. BDI-Präsident Keitel sagte im Deutschlandfunk, es sei wichtig, dass Europa zusammenhalte und stärker werde. Dazu gehöre auch, die Sanierung der Staatshaushalte konsequent fortzusetzen und zu sparen, koste es, was es wolle. Wie funktioniert stärker werden, indem ich mir jede Kraftquelle wegnehme? Na, ich meine, es gibt international nur ganz wenige Instanzen, die tatsächlich so viel Kreditrahmen haben können, wie sie wollen. Das sind vor allem Staaten, weil die haben zur Not die Möglichkeit, Geld drucken zu lassen. Na? Da gibt es nicht viele andere Instanzen, die diese Macht haben. Selbst die größten Firmen der Welt haben diese Chance nicht. Na, also von daher, wenn die sich jetzt alle selber beschränken und auf gar keinen Fall mehr irgendwelche Kredite aufnehmen, kostet es, was es wolle, dann, ja, Pech, ne? Plus, Wachstum ist in der Vergangenheit dadurch entstanden, dass da Zins und Zinseszins zusammenkamen. Wenn wir jetzt auf der Kreditseite einen ganz großen Brocken haben, der keine Kredite mehr aufnimmt, wo soll man das Geld eigentlich dann hin investieren? In die Privatwirtschaft? So viel Geld kann man in die Privatwirtschaft nicht reinblasen. Aber dann gab es am Montag noch die Produktteigerung, weil die deutschen Arbeitnehmer in den vergangenen 20 Jahren deutlich produktiver geworden sind. Die von den Beschäftigten im Schnitt erbrachten Wirtschaftsleistung sei zwischen 1991 und 2011 um 22,7% gestiegen, berichtet das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Die Lohnkosten pro Arbeitnehmer stiegen im selben Zeitraum um 47,5%. Ja, nur dass die Löhne nicht entsprechend gestiegen sind. Könnte man mal irgendwie mal nachgucken, wo denn die Lohnkosten plötzlich alle hin verschwunden sind? Weil bei den Reallöhnen ist das Geld definitiv nicht gelandet. Ja, aber die schlimmen Nebenkosten, die Lohnnebenkosten. Ja, ja, nee, ist klar. Ne? Also was sie da irgendwie vermitteln wollen. Ich sag mal so, die Agenda, die ist ein bisschen zu offensichtlich. Dreht das mal 3 Schritte zurück. Das ist so, am Montag gab es dann die Spahn-Session, weil nämlich die viertgrößte Euro-Wirtschaft Spanien im ersten Quartal 2012 in die Rezession gerutscht ist. In den ersten 3 Monaten des laufenden Jahres sank die Wirtschaftsleistung um 0,3%, wie das spanische Statistikamt in Madrid mitteilte. Nachdem einigermaßen klar ist, dass Spanien das nächste Griechenland wird, ist das auch nicht wirklich überraschend. Die eigentlich viel spannendere Frage ist, gibt es noch irgendwelche Wahlen, wegen der Merkel sich wieder hinstellt und sagt, nein, also Geld gibt es auf gar keinen Fall, Geld gibt es auf gar keinen Fall, so lange, bis es dann wirklich richtig viel Geld kostet. Ja, ich meine, eigentlich müssen die Spanier jetzt nur noch 2 Wochen durchhalten, dann müsste es eigentlich egal sein. Aber hey. Am Dienstag gab es dann das Merkeltum, weil nämlich Merkel es für falsch hält, das Wirtschaftswachstum in Europa mit Konjunkturprogrammen anzukurbeln. Die CDU-Vorsitzende sagte dem Hamburger Abend, blub, man müsse sich von der Vorstellung lösen, dass Wachstum immer viel Geld koste. Wie soll das sonst funktionieren? Wo soll denn Wachstum herkommen? Ha? Sich einfach irgendwo hinzustellen und zu brüllen, wächst, funktioniert nicht, reicht nicht. Auf die Idee könnte Frau Merkel vielleicht auch mal irgendwie einer von den ach so großartigen Wirtschaftswissenschaftlern bringen. Na, vielleicht könnt ihr mal irgendwie den Herrn Ackermann fragen, mit dem sie ja irgendwie persönlich befreundet zu sein scheint. Oder warum sonst lässt sie den in ihrem Büro Geburtstagspartys feiern? Na, also, ja. Sie stellt sich hin und sagt, na, diese Wachstumpapf. Stell mich einfach hin, schieb die FDP vor mich und sag, hier, guckt, da. Das sind doch gleich die letzten Umfragen, 6% in NRW. Ich meine, Wachstum, ja, ja. Die Kanzlerin schlug stattdessen Maßnahmen vor, für die man politischen Mut und Kreativität eher brauche als Milliarden Euro. So könne die Jugendarbeitslosigkeit nur abgebaut werden, wenn man die Barrieren für die Einstellung junger Leute senke und das System der Berufsausbildung verbessere. Barrieren senken heißt effektiv, sie können sofort im Sekundentakt entlassen werden. Geld kriegen sie auch keins bezahlt, aber haben gefälligst zu arbeiten. Und wenn sie nicht arbeiten, dann werden ihnen die Köpfe abgehackt oder was? Also, hä? Was für Barrieren? Aber hey, Merkel. Dann gibt's Schleckschwaf, weil nämlich von den rund 10.000 arbeitslosen Mitarbeitern der insolventen Drogeriekette Schlecker nach Angaben der Bimbis-Agentur eine bisher gigantische Anzahl von 800 eine neue Stelle gefunden haben. Das sind wie viel Prozent? Weitere 1.500 nehmen derzeit an einer Fortbildung der örtlichen Arbeitsagenturen teil, wo sie so Dinge lernen wie, wie sitze ich an einer Kasse? Nein, die lernen so was Sinnloses wie, wie schreibe ich eine Bewerbung? Für den Fall, dass es nicht eventuell unter Umständen schon können. Oder wie tippe ich auf einer Tastatur? Na, aber hey. Berichtet BA-Vorstandsmitglied Raimund Becker in Nürnberg. Dort würden sie in Bewerbungstrainings- und EDV-Kursen für den Arbeitsmarkt fit gemacht. Habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt? 700 Schleckerfrauen, die durchaus auch männlich sein können. Kann mal irgendwie jemand den Begriff Schleckerfrauen direkt neben Dönermorde packen und der DPA dafür einen weniger sanften Schlag an den Hinterkopf verpassen? Seien nicht mehr bei den Arbeitsagenturen registriert. Sie hätten sich wegen Mutterschutzes oder aus anderen Gründen abgemeldet. Na, also wir haben die gigantische Anzahl von, na, sind wir mal großzügig, sagen wir mal 3.000 von 10.000, die nicht gerade noch auf der Suche sind nach Jobs. Das ist ein bisschen sehr dünn. Ne? Aber hey. So, dann gibt's die Lufthansa, bei der ist nämlich der Aufschwung XXL sowas von angekommen, weil nämlich die nach bitteren Verlusten im ersten Quartal jetzt ernst mit ihrem Sparprogramm machen. Von weltweit etwa 17.000 Jobs in den Verwaltungen der verschiedenen Konzerngesellschaften sollten 3.500 Vollzeitstellen wegfallen, sagte Konzernchef Christoph Franz in Frankfurt. Der Großteil soll dabei auf Deutschland entfallen, möglicherweise auch mit betriebsbedingten Kündigungen. Vor allem die hohen Treibstoffpreise haben Lufthansa das traditionell schwache erste Quartal vermiest. Da ist der Aufschwung XXL. Nur fürs Protokoll, was haben sich die Vorstandsoberen der Lufthansa zuletzt gegönnt? Was und wann? Ne? Wetten, dass es keine Entlassungen sind und schon gar nicht betriebsbedingte? Aber hey, so, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es immer noch aus Hohenwestedt. Ja, ja, ich habe da einfach die ganzen Stapel an Dateien genommen und einfach darüber kopiert. Gibt es von Shore Patrol den Titel Arthur Are Dry in 6 Minuten 40 auf die Ohren. Aufgenommen habe ich den letztes Jahr in Hohenwestedt am 11. Juni 15.25 Uhr. Gefolgt ist das Ganze dann von Herrn Prantl, der sich mal zur Vorratsdatenspeicherung in der EU, und zwar nicht nur der verdachtsunabhängigen Kommunikationsverbindungs-, sondern auch der Flugverbindungsdatenspeicherung geäußert hat. In 4 Minuten 56, da gibt es nämlich einen D-Radio-Themen der Wochen-Podcast. Da ist mir der Herr Prantl ins Ohr gelaufen und hat mir etwas verkündet und ich habe gesagt, ey, Moment, dieses Zitat ist podcastwürdig. Hat mir die Datei geschnappt und schwupps, da ist sie. 4 Minuten 56 hat er da erzählt. Von dem Vogel soll ich ausrichten, deutsche Übersetzung, Fickmich. Ja, so, und dann, genau, alles grün, dann sag ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können, für den unwahrscheinlich zugegeben Fall, dass irgendjemand von euch sich bemüßigt fühlen sollte, mir unbegründetes Lob, begründete Kritik zukommen lassen zu wollen oder irgendwas anderes. Ein Eis wäre nett. Da muss ich nicht ins Krankenhaus zum Eis essen. Ja, ich fahre zwischendurch bei den Krankenhäusern vorbei, weil das ist so der eine Platz, wo ich weiß, dass es zur Not auch an irgendwie ganz komischen Brückentagen da noch auf hat. Aber ja. Also für den Fall, dass ihr mir irgendwie Lob oder Kritik zukommen lassen wollt, fühlt euch dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr zum Beispiel eine E-Mail komponiert an compiblog@googlemail.com. Oder bei Twitter @comport anschreibt. Ihr könnt allerdings auch das compiblog.de öffnen, den Eintrag zu Comport 318 Teil 2 ausfindig machen, da das Kommentarformular finden und den Kommentar hineintun. Wenn ihr alle anderen Felder dann auch korrekt ausfüllt, kommt sogar bei mir an. So, und dann, dann wünsche ich euch jedenfalls schon mal viel Spaß mit Arthur A3 von Shore Patrol und mit dem Herrn Prantl. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
All over the UK, different places claim King Arthur for one of their own. And down in a little town outside Edinburgh, in the borders, is a town called Peebles, where the great Merlin the magician is said to have been born. born and buried. So we reckon our Scottish claim to King Arthur, the Artur Ardrai, is probably greater than anywhere else in the UK. Artur Ardrai means Arthur High King. Our High Kings were chosen by our Celtic sub-kings, lesser kings, the Ardrai. And you weren't chosen by your bloodline, you were chosen for your integrity, your prowess on the battlefield, and your heart in dealing with, you know, tribal matters or clan matters. Artur Ardrai.
Thank you. Innenminister der Europäischen Union haben soeben beschlossen, jeden Fluggast als verdächtiges Subjekt zu betrachten. Auf innereuropäischen Flügen soll man künftig so behandelt werden, wie es bisher nur bei Flügen in die USA der Fall war. Man zahlt seinen Flug nicht nur mit Euro, sondern auch mit seinen Daten. Möglichst viele persönliche Daten jedes Fluggastes sollen polizeilich registriert und dann bis zu 5 Jahre lang in den Sicherheitscomputern gespeichert werden, auf das mit diesen Daten Rasterfahndungen gemacht werden können. Es geht um Reiseverlaufsdaten, um Anschrift, Telefon- und Handynummern. Das ist die neue Vorratsdatenspeicherung in der Luft. Sind das die neuen Methoden, den Bürgern mehr Lust auf Europa zu machen? Die Beachtung des Bürgers in Europa konzentriert sich offenbar auf seine Kontrolle. So haben sich die Europäer ihr Europa eigentlich nicht vorgestellt. Zu Lande gibt es die einschlägige EU-Vorratskontroll- und Datenspeicherrichtlinie schon seit Jahren. Jeder, der zu Hause, im Auto oder sonst wo unterwegs telefonisch oder elektronisch kommuniziert, wann, mit wem, wie lang und von wo aus, wird mindestens 6 Monate lang gespeichert. Während in Deutschland noch erbittert darüber gestritten wird, ob das wirklich so sein darf und während sogar die EU-Kommission einräumt, dass das alles nicht ganz sauber ist, wird nun von den europäischen Innenministern schon die nächste Datengroßhorterei beschlossen. Es wäre gut, wenn es dieser Vorratsdatenspeicherung alsbald so erginge wie einst am Lauschangriff. Er spielt heute keine Rolle mehr, seitdem ihn das Bundesverfassungsgericht vor 8 Jahren zurechtgestutzt hat. Polizei und Staatsanwaltschaft kommen heute in der Praxis weitgehend ohne das große Abhören aus. Vorratsdatenspeicherung ist das Horten von Daten in unvorstellbarem Umfang. Wer hat mit wem wie lange telefoniert? Wer hat an wen eine SMS oder eine E-Mail verschickt? Wer hat Kopien davon bekommen? Wer hat wann und wie oft welche Seiten im Internet aufgerufen? Das alles, das Wissen davon soll der inneren Sicherheit dienen. Vorratsdatenspeicherung erfasst alles im Netz. Die Daten des harmlosen Geplauders, die Daten des Telefonats zwischen Anwalt und Mandant, den E-Mail-Verkehr eines verzweifelten Menschen mit der Telefonseelsorge. Es handelt sich um einen Grundrechtseingriff mit bisher unbekannter Streubreite. Dagegen war der Lauschangriff eine Petitesse. Das Bundesverfassungsgericht hatte das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung vor 2 Jahren verworfen. Alle bis dahin gespeicherten Daten mussten gelöscht werden. Allein bei der Deutschen Telekom war das ein Datenvolumen, das der Zeichenmenge von 38 Millionen Romanen entsprach. Die Verfechter der Großspeicherei weinen diesen Daten nach, als sei der Nibelungenschatz erneut im Rhein untergegangen. CDU/CSU und EU-Kommission drängen darauf, dass das deutsche Vorratsdatenspeicherungsgesetz schnellstens neu aufgelegt wird, mit ein paar kleinen Änderungen. Jedes Mitgliedsland, so hat es die Europäische Union in ihrer Richtlinie vorgeschrieben, soll so einen Großdatenspeicher anlegen. Die EU will in Kürze Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen, weil die Koalition ein neues Vorratsdatenspeichergesetz noch nicht erlassen hat. Es wäre schön, wenn die Bundesregierung aus Respekt vor den Grundrechten so unbeugsam wäre. Leider ist sie aber nur uneinig. Man kann und soll die Klage- und Zwangsgeldandrohung aus Brüssel als den Preis der Freiheit betrachten. Brüssel ist ja nicht der Berg Sinai. Man darf also über die Richtlinien, die dort dekretiert werden, vor Gericht streiten. Ja, man muss es auch in bestimmten Fällen. Der Fall Vorratsdatenspeicherung ist so ein Fall. Es gibt nämlich eine EU-Grundrechtecharta und das Verlangen ist nicht unbillig, dass sich auch die Organe der Europäischen Union daran halten. Das höchste Gericht Irlands hat die Vorratsdatenspeicherrichtlinie schon dem höchsten EU-Gericht zur Prüfung vorgelegt. Diese Prüfung sollte man bitte abwarten. Zudem hat die EU-Kommission selbst in einem Bericht die bisherigen Erfahrungen mit der Vorratsdatenspeicherung in Europa als miserabel bezeichnet und daher eine geänderte Richtlinie für den Sommer angekündigt. Wenn die EU-Kommission die Bundesrepublik nun trotzdem zur schleunigen Umsetzung ihrer schludrigen alten Richtlinie zwingen will, dann ist das so, als würde der TÜV schwere Mängel an einem Omnibus feststellen und den Fahrer trotzdem zwingen, damit weiterzufahren. Die Europäische Union preist sich als Raum des Rechts, der Sicherheit und der Freiheit. Gemeint ist die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Nicht gemeint ist die Freiheit der Sicherheitsbehörden, auf bisher geschützte Rechte keine Rücksicht mehr nehmen zu müssen. Brüssel darf keine Grundrechtsverdünnungsanlage sein. Europa soll stolz sein auf seine Bürgerrechte. Und wenn Brüssel diesen Stolz nicht hat, dann muss man mit Brüssel streiten.